English Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Mein Name ist Kamila Lutostańska. Dzień dobry. Heute feiert Polen den Verfassungstag. Vor genau 235 Jahren verabschiedete das polnische Parlament im Warschauer Königsschloss die erste Verfassung Polens. Die Verfassung vom 3. Mai 1791 gilt als die erste moderne Verfassung Europas im Sinne der Aufklärung und weltweit als die zweite überhaupt nach der Verfassung der Vereinigten Staaten. Unter Historikern gilt dieses wegweisende Dokument als eine der bedeutendsten Errungenschaften der polnischen Geschichte. Viele sind überzeugt, wären ihre Reformen konsequent umgesetzt worden, hätte sie den Lauf der Geschichte entscheidend verändern können. Doch die im Dokument vorgesehenen Neuerungen, darunter religiöse Toleranz und die Gewaltenteilung, stießen bei den Nachbarstaaten auf Misstrauen. Vor dem Hintergrund der Französischen Revolution sahen Russland, Österreich und Preußen in den polnischen Reformen eine Bedrohung für den europäischen Status quo. Bis heute wirft diese Geschichte grundlegende Fragen auf. Sind Tradition, Geschichte und Glaube eine Last auf dem Weg in die Moderne oder bilden sie vielmehr das Fundament nationaler Identität? Wo verläuft die Grenze zwischen Patriotismus und Nationalismus? Eine Debatte, die Polen bis heute immer wieder bewegt. Darüber sprechen Joachim Czeczerski und Janusz Tytzner.
Zu Ehren der Verfassung ist der 3. Mai Nationalfeiertag. Aus diesem Grund wollen wir uns zusammen mit Janusz Tytzner dem Patriotismus widmen. Ein durchaus umstrittenes Thema in Polen, das viele Fragen aufwirft. Sind Tradition, Geschichte und Glaube nichts weiter als eine Bürde, die Polen auf dem Weg in die Moderne behindert? Herr Tytzner, ist Ihnen bewusst, auf welch rutschiges Glatteis wir uns eigentlich bewegen?
Ja, das ist mir sehr wohl bewusst. Zum einen, weil das Thema Patriotismus vielen unseren, vor allem deutschen Zuhörern, anrüchig vorkommen dürfte. Zum anderen, weil wir Gefahr laufen, missverstanden zu werden. Denn auch jetzt noch sind viele Deutsche, was Wunder nach dem Zweiten Weltkrieg, in Sachen Patriotismus gebrannte Kinder. Wie es sich heute mit den Österreichern und Schweizern verhält, verwage ich gar nicht zu sagen. Außerdem gilt es, Sachverhalte zu vermitteln, die Außerstehenden nicht gerade leicht zu vermitteln sind. Deswegen müssen wir uns heute noch mehr Mühe geben, sehr geehrter Herr Czeczerski, aber das alles macht ja die Sache gerade so interessant und spannend.
Nationalhymne und Nationalfarben sind wichtige Bezugspunkte für diejenigen, die sich zu ihrem Land bekennen. Warum sind die polnischen Nationalfarben ausgerechnet weiß und rot?
Ja, weil die polnischen Könige seit Anfang des 14. Jahrhunderts ihr Wappen, also den weißen Adler, stets auf rotem Hintergrund platziert haben. So gelangten die Farben auf die Fahnen.
Die Polen gelten im Ausland als sehr patriotisch, stolz auf ihr Land und ihre Geschichte, als geborene Freiheitskämpfer.
Das Bild ist nicht falsch, aber wie jedes Klischee nicht allgemeingültig. Es trifft nur für einen Teil der polnischen Gesellschaft zu. Einer nicht gerade kleinen Gruppe unserer Landsleute, das muss man ganz ehrlich sagen, ist das alles mehr oder weniger egal. Sie leben ihr Leben, sie sind gänzlich unpolitisch, wollen ihre Ruhe haben. Es ist keine kleine Gruppe. Ihre Größe kann man zum Beispiel an der regelmäßig hohen Wahlabwesenheit in Polen ablesen. Etwa 45% der Polen gehen nicht wählen, regelmäßig. Sie halten sich aus der Debatte raus. Es gibt auch eine nicht geringe Schar von Polen, die das traditionelle Polnischsein als eine schwere Bürde betrachten. Eine Belastung, die das Land auf die Margen, die Moderne nur stört und behindert. Sie tun das auch lautstark kund. In ihren eigenen Augen verkörpern nur sie selbst das moderne, fortschrittliche, jugendhafte, dynamische Europäertum. In ihren Augen sind diejenigen, die den Patriotismus hochhalten, im Grunde wirklich bemitleidenswerte Figuren. Eingeborene, hinterwäldlerische Dörfler, klerikale Fanatiker, Provinzler, Minderbemittelte, für die man sich vor der Außenwelt tief schämen muss. Kurzum eine Blamage für Polen. Überhaupt spielen bei unseren polnischen Patriotismus-Kritikern die Begriffe peinlich, blamabel, beschämend eine richtige Schlüsselrolle. Es sind Etiketten, die eine Sachargumentation weitgehend überflüssig machen. Man selbst ist in, die anderen sind mega out. Und wer das moderne, fortschrittliche, jugendhafte, dynamische Europäertum verkörpern will, wer in sein will und wer will das nicht, der schüttelt nur den Kopf und zuckt mit den Schultern, wenn er nur das Wort Patriotismus hört.
Nun erklären Sie mir aber bitte, lieber Herr Titznet, wozu brauchen wir in Polen eigentlich noch heute den Patriotismus?
Patriotismus, wie ich ihn verstehe, ist nicht nur und nicht vor allem das Hymne singen und das Fahnenschwingen, sondern ein ungezwungenes Bekenntnis zusammen zu seinem eigenen Land. Ein Bekenntnis, dass die schönen, edlen und großen Augenblicke und Leistungen im Werdegang der eigenen Nation würdig und gebührend feiert, die Augen aber vor den unangenehmen Ereignissen keineswegs verschließt, sich mit ihnen auseinandersetzt. Dieser bewusste Patriotismus setzt vor allem eine gute Kenntnis der eigenen Geschichte, der eigenen Literatur, der eigenen Nationalkultur voraus. Ein so verstandener Patriotismus gehört zu einem gesunden Selbstwertgefühl, gibt einfach Halt.
Aber wozu? Für mein Dafürhalten kann man eine moderne Demokratie und Gesellschaft aufbauen, auch ohne sich ständig umzudrehen und auf den zurückgelegten Weg zu schauen, ohne nationale Rituale zu pflegen, ohne die nationalen Symbole zu bemühen. Der freie Markt, der sowieso alles bestimmt, hat doch keine Nationalität, keine Seele, kein Bewusstsein. Sollten wir nicht den Ballast der Vergangenheit einfach in den Straßengraben kippen und die Geschichte den Historikern überlassen? Rückwärtsgewandt kann man doch nicht vorwärts gehen.
Natürlich nicht, aber können Sie sich vorstellen, sehr geehrter Herr Ciesielski, Auto zu fahren oder in den Rückspiegel zu gucken?
Schwer.
Das muss mit einer Katastrophe enden. Ob wir wollen oder nicht, wir werden ständig von den Geschehnissen der Vergangenheit eingeholt. Debatten werden angezettelt, kollektive Vorwürfe erhoben, auch gegen uns Polen. Jahrestage kommen und wollen gefeiert, aber auch entsprechend eingeordnet werden. Wenn Sie sagen, man soll auf dem Weg in die Moderne den Ballast der Vergangenheit in den Straßengraben kippen, dann erinnere ich mich an die klugen Worte von Ralf Dahrendorf, dem 2009 verstorbenen großen deutsch-britischen Soziologen. Er schrieb sinngemäß, die politische Demokratie und die Marktwirtschaft sind zwei sehr kühle Vorhaben. Sie sind hervorragende Erfindungen aufgeklärter Köpfe, aber sie lassen das Herz nicht höher schlagen. Das sind Räderwerke zur Lösung von Problemen. Auf Dauer aber verleihen sie den Menschen weder Identität und noch ein Zugehörigkeitsgefühl.
Immerhin aber waren die D-Mark und das Wirtschaftswunder ein ganz stolzer und wichtiger Bestandteil der deutschen Nachkriegsidentität.
Ja, es war aber eine Ausnahme von der Regel, wie ich das einschätze, entstanden als Folge der Hitlerzeit. Die Deutschen haben lange krampfhaft versucht, sich nur als Europäer auszugeben. D-Mark und Wirtschaftswunder, das waren doch nur Krücken. Sie sind inzwischen Vergangenheit und die Deutschen sind längst wieder bis über beide Ohren in ihre nationale Geschichte eingetaucht, begehen eifrig die runden Geburtstage Friedrich II., den Geburtstag von Königin Luise, den Geburtstag Bismarcks und so weiter und so fort mit Ausstellungen, mit Kongressen, mit Debatten. Sie tun es meistens, das muss man auf jeden Fall anmerken, sehr wohltuend kritisch.
Vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła.
Il cardinale Wojtyła, il cardinale primate di Cracovia, che è una delle città più cattoliche del mondo. Questa è una scelta, scusate il termine, veramente straordinaria. Ritorna un papa non italiano dopo quattro secoli.
Papa non italiano dopo quattro secoli. Der erste nicht italienische Papst seit vier Jahrhunderten. Ich glaube, es gibt bis heute keinen Polen, der damals bewusst gelebt hat, der sich nicht genau erinnert, was er gemacht hat, wo er war, als er davon erfuhr, dass Johannes Paul II. Papst werden soll. Es war überwältigend und alle, auch die kirchenfeindlichen kommunistischen Funktionäre, spürten damals, dass sich mit dieser Papstwahl etwas Grandioses anbahnt. 14 Jahre später verschwand die, so schien es auf Ewigkeit angelegte Sowjetunion, sank und klanglos von der Landkarte.
Herr Titzner, sind Sie stolz darauf, Pole zu sein?
Stolz. Jedenfalls stehe ich dazu und schäme mich nicht im geringsten dafür.
Der Stolz ist, neben dem Scham, ein zentraler Begriff in der polnischen Patriotismusdebatte.
Ja, auf jeden Fall, so ist das, ja.
Patriotismus baut ja auf dem Stolz, auf das eigene Land, auf die eigene Nation. Ist aber dieser Stolz nicht der Vorhof zur nationalen Überheblichkeit anderen Völkern gegenüber? Einer Überheblichkeit, die unvermeidlich im Nationalismus mündet? Sollte die Geschichte als Wissenschaft, als Unterrichtsfach, als Gegenstand der familiären Überlieferung nicht eine Schule des kritischen Denkens sein, die vor allem eins lehrt, misstrauisch zu sein gegenüber jeglicher nationaler Überhöhung? Ist nicht jede Bejahung der nationalen Tradition, jegliche Begeisterung für Gutes, Nützliches und Heldenhaftes in der eigenen Geschichte im Endeffekt nicht ein gefährliches Spiel mit dem Feuer des Nationalismus oder gar des Chauvinismus?
Naja, diese Denkschule hat in Polen eine lange Tradition, das muss man zugeben. Ihr gehörte zum Beispiel der 2004 verstorbene Literaturnobelpreisträger Czesław Miłosz an. Ihr wohl wichtigster und einflussreichster Wortführer ist heute Adam Michnik, einst Dissident, heute Chefredakteur der Tageszeitung Gazeta Wyborcza, die selbst viel mehr ist als nur eine Zeitung. Sie ist ein einflussreiches politisches Vorhaben, ein wichtiger Bestandteil der politischen Auseinandersetzung in Polen. Sie gibt Debattenthemen vor, sie mobilisiert sehr emotional für oder gegen etwas. Sie, ich glaube, das ist das richtige Wort, missioniert in Sachen Modernisierung Polens. Sie ist sozusagen die Speerspitze einer inzwischen weit verbreiteten Denkrichtung, die im Patriotismus, in den traditionellen sozialen Strukturen wie die Familie, in der überlieferten polnischen Religiosität einen Hemmschuh für die Modernisierung sieht.
Die Patriotismusdebatte beinhaltet aber vor allem einen Streit um die Deutungshoheit über die polnische Geschichte und die besteht nun einmal nicht nur aus ruhmreichen Taten.
Niemand mit gesundem Menschenverstand wird dem widersprechen. Ja, es gab während des Zweiten Weltkrieges als Beispiel auch polnische Kollaborateure. Die Kollaboration war eine schmerzhafte, aber doch eine Randerscheinung, wodurch sie natürlich nicht besser wurde. Sie wurde von der polnischen Exilregierung in Paris, später in London, scharf verurteilt. Sie wurde von ihrem bewaffneten Arm in Polen, der Untergrundheimatarmee, verfolgt und geahndet, von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung als eine Schande angesehen und strikt abgelehnt. Die Patriotismusgegner, nennen wir sie so, sagen, nicht der Widerstand, nicht die Millionen polnischer Opfer dürfen in den Mittelpunkt der Erinnerung an die Besatzungszeit gestellt werden, sondern im Mittelpunkt soll die polnische Schande, die Kollaboration stehen. Ihre Opponenten sagen darauf, die Kollaboration als Randerscheinung der Besatzungszeit darf nicht verschwiegen, nicht übersehen werden. Sie muss weiterhin erforscht und gebrandmarkt werden. Aber im Mittelpunkt steht der Kampf und stehen die Opfer, weil das die Grundtendenz jener Zeit war. Das sind die zwei Positionen, die aufeinander prallen. Ganz schwierig wird es, wenn ausgerechnet deutsche Journalisten, Politiker oder medienhungrige deutsche Historiker sich als Schiedsrichter in diesem Streit noch anbieten.
Ein weiteres sehr bedeutendes und wichtiges patriotisches Lied ist die Bogurodzica, die Gottesgebärerin. Es ist der älteste poetische polnische Text, anonym entstanden im Mittelalter, so um das Jahr 1350. Es war zuerst ein Kampflied des polnischen Rittertums, dann Krönungshymne polnischer Könige. Bis zum 18. Jahrhundert schließlich hatte es die Funktion, wenn man das so sagen darf, einer Nationalhymne. Wo genau verläuft die Grenze zwischen dem polnischen Patriotismus und dem Nationalismus?
Ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage, aber man kann sie durchaus beantworten. Ich denke, der Patriotismus ist ein Gefühl, der Nationalismus eher eine Weltanschauung. Der Patriotismus ist ein klares Bekenntnis zu dem, was mein Land ausmacht. Keine Verblendung, sondern eine positive Grundeinstellung zum eigenen Land, die das Gute hervorhebt, aber das Schlechte nicht leugnet. Der Patriotismus ist ein wichtiger moralischer Wert, weil das Gefühl, seinem Land verbunden zu sein, nicht einhergeht mit der Feindseligkeit anderen gegenüber. Es sei denn, sie wollen meinem Land die Freiheit nehmen. Der Patriot mag und achtet sein Land, seine Symbole, aber er achtet den Patriotismus und die Heimatverbundenheit und die nationalen Symbole anderer. Anders als der Nationalismus schürt der Patriotismus keine Konflikte. Er solidarisiert sich zudem mit den Freiheitsbestrebungen anderer Völker. Das ist ein wichtiger Bestandteil immer des polnischen Patriotismus gewesen. Nicht diese Losung für unsere und eure Freiheit auf den Fahnen der polnischen Aufstände. Das ist sozusagen ein Beweis dafür. Man könnte sagen, der Patriotismus ist eine Tugend, der Nationalismus eine Sünde. Der Nationalismus ist zudem eine Ideologie, die moralischen Bremsen löst. Im Kampf um die Interessen meines Landes, meines Volkes, darf ich die Würde anderer verletzen, ihnen die Freiheit nehmen und so weiter. Ich denke, man kann das sehr gut schon unterscheiden.
Das alles klingt, lieber Herr Titzner, sehr vernünftig und wäre eigentlich ein guter Ausgangspunkt für einen Kompromiss und die Beilegung des Patriotismusstreits in Polen.
Ja, aber inzwischen ist leider eine Radikalisierung eingetreten. Ein nicht kleiner Teil der Patriotismusgegner, wie wir sie so hier nennen, betrachten inzwischen ein jegliches Bekenntnis zum Patriotismus als Nationalismus.
In den Zeiten der Unfreiheit, auch noch im Kommunismus, leistete die Kunst, Musik, Literatur, Malerei einen wichtigen Beitrag zum Hochhalten der patriotischen Werte. Heute ist das anders.
Ja, die meisten heutigen polnischen Künstler deklarieren, dass sie diese Last nicht mehr tragen wollen. Wozu auch? Sagen sie, wir haben doch ein unabhängiges Polen. Sie sagen, sie wollen eine Kunst betreiben, die auch im Ausland verstanden wird auf Anhieb. Das ist oft leider nur wenig originell, eifert den allgemeinen Trends nach, kopiert sie. So ist das, wobei ich hier wirklich keine weiteren Werturteile fällen will. Das ist die Beschreibung der Lage, meiner Ansicht nach. Zum Kommunismus aber, den Sie erwähnt haben, muss man noch unbedingt etwas sagen. Und zwar, dass damals mit dem Patriotismus teilweise viel Schindluder getrieben wurde. Die Kommunisten haben den Patriotismus sehr selektiv gehandhabt. Kampf gegen die deutsche Besatzung, ja, auf jeden Fall. Der Mord in Katyń, die unterlassene sowjetische Hilfe für den Warschauer Aufstand 1944, der Verlust der polnischen Ostgebiete an die Sowjets 1945 und so weiter, das waren natürlich strikte Tabuthemen. Die patriotische Propaganda der Kommunisten war oft plump, primitiv und triefte geradezu von Lobhudeleien für die Sowjets. Die heutige Ablehnung des Patriotismus in manchen Kreisen in Polen hat auch damit zu tun. Wenn wir also vom Hochhalten der patriotischen Werte durch die Kultur und durch die Kulturschaffenden in der kommunistischen Zeit sprechen, dann würde ich hier die aufrechten Künstler erwähnen, die von der kommunistischen Zensur gegängelt und schikaniert wurden, und natürlich diejenigen, die in der Emigration geblieben sind.
Tadeusz Kościuszko, Fürst Józef Poniatowski, Romuald Traugut, General Józef Sowiński, Emilia Plater, Władysław Sikorski, General Bur Komorowski, um nur einige Namen zu nennen. Das 19. und das 20. Jahrhundert haben uns einen wahren Pantheon von Nationalhelden zurückgelassen, die zwar unbestritten den moralischen Sieg davontrugen, aber militärisch, politisch und auch persönlich scheiterten. Sie fanden den Tod im Kampf, am Galgen, vor den Gewehrläufen der Erschießungskommandos oder erlebten das bittere Los verbitterter, verarmter, vergessener Exilanten. Bis heute wird in Polen heftig darüber gestritten, ob all die nationalen Aufstände des 19. und 20. Jahrhunderts einen Sinn hatten. Brachten sie doch vor allem viel Leid und oft war die Situation nach dem Aufstand noch schlimmer als zuvor. Die Tschechen machten keine Aufstände und haben die Jahrhunderte der Unfreiheit auch überlebt.
Ach, wissen Sie, auf Dauer führen diese Diskussionen nur ins Leere. Alle diese Leute handelten aus edlen Beweggründen, haben ihre Pflicht getan, für ein freies Polen zu kämpfen, so wie sie diese Pflicht verstanden haben. Sie waren keine Kamikaze, es waren keine Selbstmörder aus Leidenschaft. Als sie mit vollem Bewusstsein in den ungleichen Kampf gingen, sahen sie durchaus auch Chancen zu gewinnen. Sie hofften auf ausländische Hilfe, vor allem aus Frankreich, darauf, dass Kriege, die zum Beispiel Russland führte, etwa der Krimkrieg, der russisch-japanische Krieg, schließlich der Erste Weltkrieg, ihre Siegeschancen erhöhen werden und so weiter und so fort. Im Nachhinein sind wir alle natürlich klüger. Aber wir müssen und dürfen ihre Taten vor allem aus der damaligen Perspektive beurteilen. Alles andere ist einfach unredlich.
All das, was wir hier so erzählen, ergibt ein ziemlich eindimensionales Bild der polnischen Geschichte. Kampf, Aufopferung, Heldentum.
Ja gut, wir reden darüber, was die Gemüter bis heute bewegt. Das ewige polnische Dilemma bić się czy nie bić, kämpfen oder nicht kämpfen, das meistens zugunsten des Kämpfens entschieden wurde. Was die polnische Geschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts ausmacht, hat Helmut von Moltke, genannt der Ältere, der spätere preußische Generalfeldmarschall, geradezu perfekt beschrieben in einem Buch aus seinen jungen Jahren, an das er im Alter nicht mehr erinnert werden wollte. Er beobachtet aus der Nähe den großen polnischen Nationalaufstand gegen die Russen von 1830, genannt der Novemberaufstand. Moltke schrieb, Zitat: Der wildeste Mut und der härteste Widerstand lösen sich, durch die Notwendigkeit des Nachgebens erzwungen, in geschmeidiger Unterwürfigkeit und plötzlicher Aussöhnung auf. Käuflichkeit, Verrat und Betrug stehen der glänzenden Tapferkeit und Vaterlandsliebe der unerschütterlichen Aufopferung gegenüber. Die Geschichte des Landes zeichnet uns Charaktere, die in Griechenland und Rom geglänzt hätten, neben Verrätern und Treulosen. Der Bruder, welcher mit Heldengröße Gesetzgeber und Verteidiger seines Vaterlandes ist, steht dem eigenen Bruder gegenüber, welcher mit grimmiger Wut die Waffen des Auslandes gegen seine Heimat führt. Dem Vater, der den Fluch der Mitbürger und der Nachwelt auf sich lädt, steht der Sohn gegenüber, der mit seiner Habe und mit seinem Blut die Schuld des Vaters tilgt. Ja, die Gegensätze vereinen sich in den Einzelschicksalen selbst. Mit Erstaunen erblicken wir Männer, die mit Auszeichnungen aus früheren Aufständen fochten und die am Ende ihrer Laufbahn die gefügigen Werkzeuge der russischen Unterdrückung abgeben. Man muss zur Beurteilung dieser Leute, schreibt Moltke weiter, einen eigenen, ich möchte sagen, nationalen Maßstab anlegen, sonst wird man sie immer sehr falsch beurteilen. Und wenn sie nun leichtsinnig oder prahlerisch erscheinen, so können wir Preußen ihnen nicht anders als grauenvoll pedantisch und durchaus heuchlerisch vorkommen.
Mit Erstaunen erblicken wir Männer, die mit Auszeichnungen in früheren Aufständen fochten und die am Ende ihrer Laufbahn die gefügigen Werkzeuge der russischen Unterdrückung abgeben, schreibt Moltke. Was hat er damit gemeint?
Ja, hier müssen wir ein bisschen ausholen, denn manche Helden des Kościuszko-Aufstandes gegen die Russen und ihre polnischen Helfershelfer, des Aufstandes, der 1792 die ein Jahr zuvor verabschiedete demokratische Verfassung des 3. Mai verteidigen sollte und die direkte Ursache der zweiten Teilung Polens war. Diese Helden gingen dann zu den polnischen Truppen, die bald darauf Napoleon aufstellte. Wieder kämpften sie voller Engagement für die polnische Sache, jetzt an der Seite Napoleons. Dann kam das Ende Napoleons. Der Wiener Kongress sollte 1815 die europäischen Angelegenheiten neu regeln. Polen bekam seine Freiheit nicht wieder, nur die Teilungsgrenzen wurden neu gezogen. Russland bekam jetzt das größte Stück vom alten Polen. Russland musste aber auch diesem polnischen Teilstück auf Druck anderer europäischer Mächte, die ihr schlechtes Gewissen Polen gegenüber ein bisschen aufbessern wollten, eine gewisse Autonomie zuerkennen. Dieses Teilstück mit Warschau hatte ein eigenes Parlament, eigenes Geld, einige polnische Truppenteile, aber auch einen russischen Statthalter und seine Beamten, die alles taten, um diese Autonomie zu untergraben und einzuschränken. Das Parlament wurde nicht einberufen, die Pressefreiheit nach und nach beseitigt, andere Zusagen wurden nicht erfüllt. Die Helden des Kościuszko-Aufstandes und der napoleonischen Kriege dienten nun als Generäle und hohe Offiziere in den polnischen Truppenteilen unter russischer Aufsicht, bekamen gut Gehälter und wie es hieß, damit es noch nicht schlimmer kommt, verstrickten sie sich immer tiefer in die Zusammenarbeit mit den Russen, bis sie zu ihren Handlanger wurden. Im Namen der politischen Vernunft, wie es hieß, denunzierten sie potenzielle Unruhestifter, taten alles, was die Russen wollten. Und die Russen hatten vor, diese polnischen Truppenteile aufzulösen und ihre Soldaten möglichst weit in das Innere Russlands zu verlegen. Schließlich wurde die Lage derart unerträglich, dass die jungen Fähnriche in der Nacht vom 29. auf den 30. November 1830 den Aufstand ausriefen. Einige ihrer Vorgesetzten, die einstigen Helden des polnischen Freiheitskampfes, blieben den Russen treu und machten sich mit Engagement daran, an ihrer Seite den Aufstand zu bekämpfen, bis zuletzt tief davon überzeugt, im Sinne der Vernunft gegen unverantwortliche Heißsporne zu handeln. Der Aufstand umfasste dennoch das ganze Land und dauerte mehr als ein Jahr lang. Das hat Moltke gemeint. Und ich denke, er meinte auch, dass die polnische Geschichte in dieser Hinsicht sehr viel mit der irischen Geschichte gemein hatte. Aussichtsloser Kampf, Heldenmut, Verrat, dicht an dicht, aber am Ende doch die schwer erkämpfte Freiheit. Die polnische Geschichte hat viele shakespearehafte Züge und ein Patriot, und wir reden ja über den Patriotismus, schließt sie in ihrer Gänze in sein Herz.
Joachim Czeczerski sprach mit Janusz Detzner. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do słyszenia. wir hören uns.